Letzte Woche habe ich euch aufgefordert, wisst ihr noch was? Alles, was du tust, soll von der Liebe bestimmt sein. Habt ihr das schon ausprobiert? Aber nicht unmöglich, Elke. Genau. Ich hoffe, das hat schon Auswirkungen gehabt. Lass uns da dranbleiben. Ich glaube, das wird Früchte tragen. Und im Grunde geht es heute damit weiter. Denn heute beginnt die Allianz Gebetswoche. Und morgen auch in Wolfsburg, aber sie startet tatsächlich heute. Machst du mit? Oder bleibst du zu Hause? Alles, was du tust, soll von der Liebe bestimmt sein. Ich sage nicht, was du tun sollst. Denk dran, alles, was du tust, soll von der Liebe bestimmt sein. Die diesjährige Gebetswoche steht unter dem Motto, Gott lädt ein, Vision für Mission. Ein riesengroßes Betätigungsfeld, ja, Mission. Und dort können wir Liebe üben. Aber das ist nichts für uns, oder? Wir sind nicht gerade als Missionsgemeinde bekannt. Da gibt es andere, die machen auf Mission viel, viel mehr. Also wenn ich an die Braunschweiger denke, ich weiß nicht, wie viele Missionare die ausgesandt haben und unterstützen, die würde ich eher als Missionsgemeinde bezeichnen. Aber die Frage ist eigentlich, was verstehen wir eigentlich darunter, unter Mission? Rausgehen in andere Länder und den Menschen das Evangelium zu erklären. Das ist so normalerweise das, was wir unter Mission verstehen, ja? Und wenn man das Gleiche hier tut, spricht man von Evangelisation. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Die Wortbedeutung von Mission ist eigentlich schicken oder senden. Das ist eigentlich die Wortbedeutung. Schicken oder senden. Und natürlich, ja, dann denkt man natürlich, schicken oder senden, das geht weg. Das geht raus aus Deutschland, ja, in alle Welt hinein. Aber man versteht darunter auch etwas anderes, und zwar im Auftrag eines anderen unterwegs sein. Man hat eine Mission zu erfüllen. Wir kennen diesen Ausdruck. Ja? Das heißt, Mission muss nicht unbedingt in andere Länder sein, sondern wenn wir eine Mission zu erfüllen haben, dann haben wir einen Auftrag zu erfüllen. Und genau in diesem Sinne ist das auch zu verstehen, was Jesus seinen 11 Jüngern kurz vor der Himmelfahrt mitgegeben hat. Jesus, nachdem er auferstanden ist, hat er sich seinen Jüngern gezeigt, hier und da, hat ihnen nochmal offenbart, dass er tatsächlich und wirklich auferstanden ist. Und dann hat er sie aufgefordert, sie an einem bestimmten Punkt, an einem bestimmten Ort zu treffen. Und das lese ich jetzt mal. Matthäus 28, 16 und 17. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Das ist der Tag des Abschieds. Jesus ist nicht mehr der gleiche. Hier steht nicht mehr der Mensch, den sie kannten, sondern hier steht der Gottessohn, der Auferstandene. Und deshalb fallen sie anbetend nieder. Sie merken, dass sich da was verändert hat, dass Jesus eine andere Stellung hatte, eine andere Autorität als vorher. Und manche können es immer noch nicht fassen. Ja, manche konnten es immer noch nicht fassen. Deswegen zweifelten sie. Und deswegen macht Jesus seinen Status, wer er jetzt ist, noch einmal ganz deutlich. Im nächsten Vers lesen wir das, im Vers 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Vor ein paar Tagen, noch scheinbar hilflos und ohnmächtig ans Kreuz genagelt, steht er jetzt hier mit einer Machtfülle, die kaum vorstellbar ist. Wer hat alle Macht im Himmel und auf Erden? Wer kann das von sich behaupten? Was für eine Machtfülle? Wie hat der auferstandene Herr? Aber es steckt noch eine weitere Botschaft dahinter, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Ich versuche sie mal auszudrücken, als wenn Jesus zu seinen Jüngern spricht. Ich war mit euch unterwegs und ihr habt mich als euren Lehrer angesehen. Ihr seid meine Jünger und Nachfolger. Das hat sich auch jetzt nicht verändert. Nur, dass ich jetzt in eine viel bedeutendere Stellung gekommen bin. Und deswegen hat das, was ich euch jetzt auftrage, auch ein viel größeres Gewicht. Und das kommt jetzt, die Verse 19 und 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und ihr wisst, was dann passiert ist? Dann hat sich Jesus verabschiedet, dann ist er in den Himmel aufgefahren, dann war er nicht mehr da. Das, was so vorher so vertraut war, Jesus war immer da und hat ihnen gesagt, was sie tun sollen, jetzt ist er nicht mehr da und er hat ihnen einen letzten Auftrag gegeben, eine Mission. Das ist unsere Mission, das ist eure Mission, mein Auftrag an euch. Und diese Mission wird erst erfüllt sein am Ende der Weltzeit. Nicht eher. Ihr könnt das nicht in eurer Lebzeit schaffen. Erst am Ende der Weltzeit wird diese Mission, dieser Auftrag erfüllt sein. Alle Völker in aller Welt, auch hier, von Israel aus gesehen, ist Deutschland Missionsland, ist Ausland, in alle Welt. Da gibt es kein Hier oder Dort oder Mission oder Evangelisation. Mission, diese Mission gilt überall in jedem Land gleichermaßen. Eine riesige Aufgabe. Und sie begann mit Jesus. Jesus hat diesen Auftrag, diese Mission zuerst alleine erfüllt. Mit seinen Jüngern als Begleitung. Aber er hat das Evangelium verkündigt. Er hat die Menschen geheilt und so weiter. Er hat diese Mission begonnen. Und hat seine Jünger angelernt und jetzt hat er es seinen 11 Jüngern übergeben und hat gesagt, jetzt ist es euer Auftrag, jetzt führt ihn aus, bringt das weiter, was ich angefangen habe. Macht zu Jüngern. Und das gilt bis heute. Macht zu Jüngern. Was heißt das eigentlich, zu Jüngern machen? Was versteht man denn da eigentlich drunter? Besteht man darunter, Menschen zu Jesus zu führen? Und dann war es das? Nee, das ist der erste Schritt, ja. Es beginnt, indem wir das Evangelium verkünden, weil wie kann jemand Jünger werden, wie kann jemand Nachfolger werden, wenn er Jesus nicht kennt? Das ist natürlich der Anfang, das Evangelium verkünden. Die frohe Botschaft von Jesus, dass er gekommen ist, um uns vom Tod zu erretten. Diese Botschaft muss jeder hören, sollte jeder hören. Und das ist unser Auftrag, das gehört mit dazu. Wir wissen, dass jeder diese Botschaft, diese Rettung nötig hat. Wir sind zum Tode verurteilt, wenn wir auf die Erde, also wenn wir geboren werden. Da sind wir schon zum Tode verurteilt. Hört sich krass an, ne? Aber wir haben uns nun mal von Gott abgewendet, wir haben diese Beziehung zu Gott verloren. Und nur in der Beziehung zu Gott, wenn wir versöhnt sind mit Gott, werden wir ewig leben. Aber wenn wir getrennt sind, und das sind wir von Adam und Eva an, dann werden wir sterben. Und zwar auch ewig sterben. Wir brauchen diese Erlösung. Und Jesus hat den Weg freigemacht durch seinen Tod. Er hat stellvertretend für uns den Tod auf sich genommen, damit wir nicht mehr sterben müssen. Das Sterben meint natürlich nicht den natürlichen Tod. Das kann uns und wird uns wahrscheinlich passieren. Aber es geht hier um den ewigen Tod, dass wir nach unserem irdischen Tod, wenn unser Leben hier vorbei ist, was passiert dann? Wir werden eines Tages auferstehen und dann wird sich entscheiden, dann wird Gericht gehalten, wo wir hinkommen, ob wir ewig leben oder ob wir ewig in der Hölle, den ewigen Tod erleben. Und Jesus möchte, dass jeder von uns das ewige Leben erfährt. Dafür ist er gekommen. Das ist die Rettung, das ist die gute Botschaft. Und das werden wir nur empfangen, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Das ist der erste Schritt. Und dann kommt das Jüngern. Dann geht's mit dem Jüngern los. Und Jünger heißt nichts anderes als Nachfolger sein. Nachfolger von Jesus. Wir werden nicht jünger, denn wir werden immer älter, aber wir sind Jünger, wir sind Nachfolger. So, und Jünger zu werden, Nachfolger zu werden, das kann man lernen und das muss man auch lernen. Man kann zwar sagen, ja, Jesus, ich gebe dir mein Leben, aber dann geht's los, dann geht das Lernen los. Was macht man denn als Nachfolger? Wie geht man denn damit um? Was soll man denn tun? Und das dürfen wir lernen. Und die Lehrer, das sind die, die schon auf dem Weg sind. Die geben ihre Erfahrung weiter. Also du und ich. Alle die, die Jesus schon in ihrem Leben haben und die Erfahrungen damit gemacht haben, das sind die Lehrer. Das sind nicht unbedingt nur die Pastoren oder Ältesten oder Diakone. Jeder von uns, der Erfahrung mit Jesus gemacht hat, das sind Lehrer, der einem Nachfolger, einem neuen Nachfolger weitergeben kann, was er erfahren hat. Ich möchte das mal vergleichen, das ist wie bei einem neugeborenen Kind. Wenn das auf die Welt kommt, dann muss es lernen. Es ist eine völlig neue Umgebung, die es vorher überhaupt noch nicht kannte. Es muss lernen zu atmen. Im Mutterleib hat es nicht geatmet. Das ist von der Mutter versorgt worden. Es muss also lernen zu atmen. Das ist das Allererste. Deswegen kriegen manche Babys auch einen Klaps, ja, damit sie anfangen zu schreien, damit die Lunge sich entfaltet. Sie müssen lernen zu atmen. Sie müssen lernen zu trinken. Auch das brauchten sie vorher nicht. Sie fangen an zu greifen. Irgendwann fangen sie an, Mama und Papa zu erkennen. Sie lernen laufen, spielen, reden. Und irgendwann kommt auch das Verstehen von richtig und falsch, von gut und böse, von verboten und erlaubt. Und genauso ist das mit dem Kind Gottes. Wenn das geboren wird, dann kommt es in eine völlig neue Umgebung hinein. Nicht, dass die Welt sich dadurch verändert hat, keine Frage, aber wir kommen in die geistliche Welt hinein und die ist uns unbekannt. Woher sollten wir sie kennen? Und die geistliche Welt, die müssen wir erstmal begreifen und ergreifen. Wie geht man da drin um? Wer ist wer? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Heiliger Geist, wer ist das? Ja, Jesus, okay, kann man nachlesen. Und der Vater, ja, okay. Ich kenne ihn auch nicht richtig. Ich muss ihn kennenlernen. Das ist beim Baby auch so. Mama ist sehr nah, aber Papa muss ich erstmal kennenlernen. Und irgendwann erkenne ich, was für ein großartiges Geschenk es ist, einen Papa im Himmel zu haben, der einen wirklich bedingungslos liebt. Manch einem passiert das nicht gleich zu Anfang, sondern erst im Laufe seiner Nachfolge. Und das ist ein großartiges Geschenk, diesen Papa kennenzulernen und seine Liebe kennenzulernen. Man lernt Jesus immer besser kennen. Ja, wir haben von ihm gehört, deswegen haben wir ja gesagt zu ihm, aber wirklich kennen, wirklich seine Gedanken zu ergreifen und zu kennen, das braucht einen Prozess, eine Beziehung, ein Miteinander reden und voneinander lernen. Und nicht zuletzt der Heilige Geist. Keine Gestalt, ja, nichts, was wir vor Augen haben können oder was wir uns vorstellen können. Und dennoch Person, wie gehen wir damit um? So, das lernen wir und können wir lernen. Und auch aus der Erfahrung von anderen, wie gehe ich damit um? Was ist das? Und am Anfang dieses Weges steht natürlich auch die Taufe. Auch davon ist ja die Rede hier. Jesus spricht auch von der Taufe. Und die Taufe ist kein bloßes Ritual. Dazu ist es leider in den Kirchen mit der Zeit gekommen, ein Ritual. Ja, wenn du in die Kirche rein willst, musst du getauft werden. Und da spielt es in manchen Kirchen leider keine Rolle mehr, was das eigentlich für eine Symbolik ist. Und was es eigentlich bedeutet, was das eigentlich für eine Aussage hat, wenn ich mich taufen lasse. Taufen, da mache ich mich fest mit Jesus. Symbolisch heißt das, ich sterbe. Mein altes Leben stirbt und ich werde auferstehen. Das ist, wenn ich rauskomme aus dem Wasser, dann bleibe ich an Jesus dran. Das ist mein neues Leben. Und in das alte will ich nie wieder zurück, weil das ist abgestorben. Und das ist eine Bindung, ein Bündnis, was ich da mache. Das ist nicht einfach nur, ich werde nass und dann gehöre ich zur Kirche. Nee, es ist ein Bündnis, was ich mit Jesus mache. Und deswegen ist es so wichtig. Aber es ist meine Entscheidung. Und wenn ich nicht glaube, dass das eine Wirkung hat, dass das eine Bedeutung hat für mein geistliches Leben, dann hat es auch keine Wirkung. Dann werde ich wirklich nur nass. Aber es ist keine Taufe. Es ist so, als wenn du baden gehst, dann wirst du auch nass. Aber Taufe ist was anderes. So, all das, was ich eben beschrieben habe, hat Jesus mit seinen 11 Jüngern durchpraktiziert. Er hat das alles mit denen gemacht, von Taufe angefangen, bis Lehre, bis Erklären, Gleichnisse, wer ist der Vater, wer ist der Heilige Geist. Und all das hat er mit ihm 3,5 Jahre haben sie gelernt. Es war noch längst nicht alles, aber er hat ihnen die Grundlagen mitgegeben. Und jetzt sind sie dran. Jetzt sind sie die Lehrer. Jetzt sind sie diejenigen, die andere Nachfolger unterrichten, auf den Weg bringen und ausrüsten dazu, es wiederum anderen weiterzugeben. Das Schneeballsystem. Im positivsten Sinne. Ja? Mit 11 hat es angefangen, aber es geht immer weiter. Mission bedeutet also nicht alleine, Menschen mit Jesus bekannt zu machen, sondern sie zu Jüngern, zu Nachfolgern zu machen. Tauft sie, lehrt sie, und zwar warum? Damit sie am Ziel ankommen. Bekehrung alleine reicht nicht. Wenn ich aus der Nachfolge irgendwann ausscheide und Jesus nicht mehr nachfolge, dann nützt mir die Bekehrung am Ende meines Lebens überhaupt nichts. Nachfolge ist nötig. Ja, diese Bekehrung ist die Grundlage, der erste Schritt, ohne den es gar keine Nachfolge geben kann. Aber die Nachfolge ist genauso nötig. Ich muss an Jesus dranbleiben. Und deswegen ist das ein Prozess, der zeitlebens geht. Und das ist der Sinn, dass wir andere begleiten, dass wir sie zu Jüngern machen, dass wir sie begleiten, dass wir sie im Auge haben und eventuell auch mal aufhelfen. Sie sollen dranbleiben und nicht abfallen. Das Ziel ist das ewige Leben. Und da wollen wir alle hin. Ist das, was Jesus hier seinen 11 Jüngern mitgibt, auch unser Auftrag? Man könnte ja sagen, so, Jesus hat hier nur zu seinen 11 Jüngern gesprochen. Aber wer sowas versucht da hineinzulegen und zu interpretieren, zu sagen, so, das ist nur ein Auftrag an die 11, der hat die Dimension dieses Auftrags nicht erkannt. Der hat es nicht begriffen, wie groß dieser Auftrag ist und dass der nicht nur den 11 gilt. In 1. Timotheus 2, Vers 4 ist von Gott, unserem Retter, die Rede. Und in Vers 4 steht, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Alle. Alle bedeutet nicht nur die, die jetzt gerade leben, sondern die auch in Zukunft leben. Die, die noch geboren werden, alle Menschen. Bis zum Ende der Weltzeit, alle Menschen sollen gerettet werden. Das ist seine Absicht. Und das ist die Mission, die er uns aufgetragen hat. Wie sollen sie denn gerettet werden, wenn nicht durch seine Nachfolger? Weil Jesus ist im Himmel und Gott ist im Himmel und der Heilige Geist ist im Himmel. Und in unserem Herzen natürlich. So, alle Menschen zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und das ist für 11 Leute unmöglich zu schaffen. Können wir nachvollziehen. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu erklären und auszuführen. Sie würden gar nicht genau lange genug leben, um diese Mission auszuführen. Geschweige denn überall in der ganzen Welt sein. Sie sind ja schon weit rumgekommen, nicht alleine, sondern mit denen, die sie ausgebildet haben, sind weit rumgekommen, aber noch nicht die ganze Welt. Soweit ich weiß, ist es bis Spanien gekommen. Und wir hören später in der Kirchengeschichte was von Indien und ja, im fernen Osten und so weiter. Auch von Amerika zum Beispiel ist überhaupt noch keine Rede und von Australien auch nicht. Das ist erst viel, viel später gekommen. So, an jedem, alle Menschen zu jeder Zeit, an jedem Ort. Also diese Aufgabe gilt nicht nur diesen Elfen, sondern jedem Nachfolger Jesu. Jedem. Und natürlich hat nicht jeder die gleiche Aufgabe dabei. Es gibt vielfältiges zu tun dabei und nicht jeder hat die gleiche Aufgabe. Nicht jeder kann lehren oder predigen. Muss es auch nicht. Jeder von uns kann Erfahrungen weitergeben, die Erfahrung, die er mit Jesus gemacht hat. Er kann von Jesus erzählen. Er kann gastfreundlich sein. Dazu braucht es keine besondere Gabe. Das kann jeder von uns. Und jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass die Mission erfüllt wird. Und jeder ist wichtig dabei. Es beginnt damit, dass Menschen Jesus kennenlernen. Aber damit ist die Mission noch lange nicht erfüllt. Dann geht es weiter ein Leben lang. Und solange wir Jesus nachfolgen, bleiben wir Lernende. Bloß weil ich eine Ausbildung zum Pastor habe, bin ich noch längst nicht fertig und ich lerne immer noch aus dem Wort Gottes. Ich mache immer noch meine neuen Erfahrungen. Und ich glaube, wenn wir irgendwann sagen, so, jetzt habe ich es gefressen, jetzt, dann müsste eigentlich eine rote Lampe bei uns angehen und sagen, Achtung, Vorsicht, du fängst an, dich zu erheben. Du hast es noch längst nicht alles begriffen. Ich glaube, wenn wir im Himmel ankommen, wir werden noch über so viel staunen, was wir noch längst nicht begriffen und erfasst haben. Gott ist so viel größer. So, wir bleiben Lernende. Und das ist auch gut so, wenn wir uns dessen bewusst sind. So, und diese Mission in der ganzen Welt zu erfüllen, braucht es ganz viele Nachfolger. Und jeder von diesen Nachfolgern muss sich dieses Auftrags bewusst sein und seinen Teil dazu beitragen. Und wenn ich mir vorstelle, wie viel das sind und auch wie viele Gemeinden daran beteiligt sind, das ist eine Logistik, die niemand menschlich organisieren und leisten könnte. Das alles wirklich im Blick zu haben, Leute dahin zu schicken, wo noch keiner ist. Die richtigen Leute an den richtigen Platz zu schicken. Das kann nur der Heilige Geist und das ist genau seine Aufgabe. Und sie dazu noch zu begleiten und ihnen zu sagen, wie sie das richtig machen sollen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Ja, die Mission, diesen Auftrag zu organisieren und logistisch wirklich dahin zu führen, dass sie auch ans Ziel kommt, dass es wirklich effektiv ist und fruchtbar ist. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Aber wen schickt er denn? Wen fordert er denn heraus? Wen begleitet er denn? Das sind wir. Das sind die Nachfolger. Und deswegen ist es wichtig, auf den Heiligen Geist auch zu hören. Ja? Egal, ob es darum geht, wie viele Jacken man anzieht, ja? Von dem Zeugnis von Sophie, was ist, wenn Sophie sich einen Knochen gebrochen hätte? Dann wäre sie erstmal ausgefallen für 3 Wochen. VW hätte das verkraften können. Aber die Begegnung, die Sophie in diesen 4 Wochen gehabt hätte, der Heilige Geist weiß genau, wofür und warum, abgesehen davon, dass er Sophie lieb hat und sie schützt. Wir sind ein Teil dieser riesengroßen Mission. Wir sind ein Teil davon. Du bist ein Teil davon. Und du leistest einen Beitrag dazu, damit dieser Auftrag, diese Mission auch erfüllt wird. Und wir dürfen das nicht isoliert betrachten. Wir dürfen nicht sagen, so, wir sind alleine. Das ist unser Auftrag. Nein, wir sind ein Teil des Ganzen. Einzelgänger sind bei dieser Mission fehl am Platz. Die ihr Ding durchziehen wollen. Wenn jemand sich berufen fühlt, Menschen zu Jesus zu führen, dann ist das eine wunderbare Sache, ja. Aber wenn er sie danach, wenn er sie zu Jesus geführt hat, alleine lässt, dann ist das nicht sinnvoll. Ja, das ist vielleicht seine Gabe, die er ausübt, aber er darf das eben nicht isoliert betrachten. So, ich führe die Menschen zu Jesus und dann ist das nicht mehr meine Sache. Nee, das funktioniert nicht. Was ist denn dann mit ihm? Es ist vergleichbar mit einer Hebamme. Stell dir mal vor, eine Hebamme hilft der Mutter, ihr Kind zu bekommen und sagt ihr, jetzt ist das Kind da, jetzt ist das nicht mehr meine Sache. Tschüss, ich gehe. Würde keine Hebamme machen. Jedenfalls keine, die ihren Job wirklich ernst nimmt. Das Mindeste, was sie machen würde, ist, ich sorge dafür, dass sich weiter um die beiden gekümmert wird. Das ist das Allerwenigste, was man machen kann. Und das ist im Grunde auch, wenn wir jemanden zu Jesus bringen und es ist nicht meine Gabe vielleicht, Seelsorge oder ihn zu begleiten und so weiter. Okay, dann suche ich mir jemanden, der das macht dann für ihn. Aber ich bringe ihn mit dem zusammen und ich stelle sicher, dass der begleitet wird. So, das ist die Aufgabe. Deswegen, wir dürfen das nicht isoliert betrachten. Ich tue nur mein Ding und alles andere ist mir egal. Genauso, es ist manchem ganz, ganz wichtig, dass Leute, die zum Glauben gekommen sind, sofort getauft werden. Wichtige Sache, keine Frage. Aber was ist dann? Was ist mit Gemeinde? Was ist mit Nachfolge? Was ist mit Jüngerschaft? Die Taufe alleine nützt doch nichts. So. Was hilft die Taufe, wenn es nicht weitergeht? Wenn derjenige nicht irgendwo weitergeht, wenn er nicht begleitet, wenn er nicht irgendwo Gemeinde kennenlernt. So, von daher, Jesus hat sich was dabei gedacht, dass er Gemeinde ins Leben berufen hat. Er hätte uns ja auch alle als Einzelpersonen durch die Gegend laufen lassen können. Jeder macht sein Ding. Nein, er hat uns als Gemeinde berufen, nur nicht nur uns, sondern er hat Gemeinde ins Leben gerufen, weil da ist eine Vielfalt da. Da sind viele Gaben da und gemeinsam können wir diese Aufgabe tun. Der eine kann das und dafür kann der andere das besser. Da geht keiner, da wird keiner aus dem Blick verloren, sondern da hat jeder jeden im Blick oder man hat jemanden gleich so, den man weiterreichen kann. Ja? Gemeinde ist was. Genau aus diesem Grunde, Gemeinschaft haben, einander begleiten dort. Das ist nicht immer, wir müssen Jüngerschaftskurs machen. Nein, Jünger werden heißt einfach miteinander Gemeinschaft haben und voneinander lernen. Mal zwischendurch eine Frage stellen. Das ist schon Jüngern. Das braucht nicht immer einen Kurs oder einen Lehrgang oder eine Predigt, sondern Jüngern heißt miteinander umgehen. So, diese Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde gilt auch im Größeren. Auch wir als Gemeinde sind nicht isoliert, sondern wir sind ein Teil von ganz vielen anderen Gemeinden. Ein kleines Teil davon. Und wenn wir hier am Lagberg einen bestimmten Auftrag, eine bestimmte Mission ausüben und erfüllen, dann ist das ein Teil des Riesengroßen. Das gehört mit zu diesem riesengroßen Auftrag und wir haben jetzt einen speziellen Auftrag hier am Lagberg. Im Grunde genommen das Gleiche, Menschen zu Jesus zu führen und sie zu Jüngern zu machen, aber es ist ein Teil des ganz großen Auftrags. Und jetzt kannst du uns mal das Bild von der Uhr zeigen. Ein Uhrwerk. Vielleicht sieht man, wenn man das jetzt mal vergleicht, das ist der Gesamtauftrag, die gesamte Mission auf der ganzen Welt. Ganz viele Räder, die ineinander fassen, die sich gegenseitig ergänzen, die dafür sorgen, dass das Ganze in Bewegung bleibt und auch letztendlich das dabei rauskommt, was es soll. Und wenn ein kleines Rädchen, was man vielleicht hier gar nicht sieht, weil es irgendwo versteckt ist in diesem ganzen, wenn das hakt, wenn das seinen Auftrag nicht erfüllt, dann stockt das Ganze. Du musst nicht groß und sichtbar sein. nicht an der vordersten Front stehen. Das gilt in der Gemeinde genauso wie weltweit. Du musst nicht an vorderer Front stehen, sichtbar sein. Aber dein Teil dazu beitragen, damit das Ganze läuft. Und sei er noch so gering. Heute Morgen Stühle stellen. Ja, das sieht man, dass die Stühle da stehen. Aber die Arbeit, die sieht man nicht. Die Technik aufbauen. Solange sie funktioniert, sieht man das nicht. Ist irgendwo im Verborgenen. Aber wenn sie nicht funktioniert, dann merkt man es sofort. Wenn die Stühle morgens nicht stehen beim Gottesdienst, das merkt ihr, ganz sicher. Versteht ihr? Ein kleines Rädchen, kleiner Beitrag. Wenn der Kaffee nicht gekocht ist, warum? Ja, vielleicht hat ein Rädchen Schwierigkeiten. Guck mal, woran es liegt. Vielleicht hilfst du demjenigen mal. Vielleicht muss der wieder eingerückt werden, ins Lager zurückgebracht werden, ja, dass er wieder leicht läuft. Vielleicht ist irgendwas verbogen. Und du kannst dazu helfen, das wieder gerade zu biegen. Und was das auch noch meint, wir sind ein kleines Rädchen in dem ganz Großen. Hier Lagberg. Wenn das funktioniert, wenn wir da dranbleiben und wenn wir diesen Auftrag erfüllen, dann wird das ganz andere Auswirkungen haben. Wenn wir das nicht tun, wird irgendwas blockiert. Wird irgendwelche Dinge nicht passieren. Also wir dürfen das nicht isoliert betrachten, so von wegen, ach, das ist so schwer und das ist so mühsam und wir werden angegriffen und da geht nichts vorwärts und wir sehen nichts. Ja, das ist alles das, was uns betrifft, aber wir haben den Auftrag, das zu tun. Macht das, das ist wichtig für mich, genau das hat Jesus gesagt. Macht das, ihr könnt jetzt noch nicht absehen, was daraus mal werden wird. Wir sind vielleicht nur ein kleines Rädchen, vielleicht unsichtbar, unscheinbar, aber das, was wir tun, ist nicht unwichtig. Jeder von uns ist wichtig. Der Zeiger ist genauso wichtig wie die Unruhe oder das kleine Rädchen, was irgendwo versteckt ist. Selbst die Schrauben, die da das Ganze nur festhalten, sind wichtig. Die sind statisch, die drehen sich nicht mal. Die sind nur, um festzuhalten. Alles ist wichtig. Jeder einzelne Teil dieser Uhr ist wichtig. Und jeder Teil in der Mission Gottes, in dem Auftrag Gottes ist wichtig. Du bist wichtig. Du bist Teil dieser größeren Mission. Und das, was du tust, ist bedeutend für ihn. Bedeutend für ihn. Und am Ende werden wir auch sehen, was es für eine Bedeutung gehabt hat. Vielleicht im Moment nicht. Vielleicht meinen wir auch, wir sind ja nicht wichtig, wir können ja nichts. Der Herr weiß, was du kannst. Und jeder von uns ist bedeutend in diesem Ganzen. Der Herr braucht jeden Beitrag von uns. Und der Heilige Geist hat dich im Blick, davon bin ich überzeugt. Und er weiß deinen Beitrag zu schätzen. Und er ermutigt dich dazu, das immer wieder zu tun. Nimm das ernst. Sieh nicht nur das Kleine, was dich betrifft, sondern sieh das Große. Also bring dich weiter ein, damit die Mission, den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, erfüllt wird. Wir leisten unseren Beitrag. Auch wenn wir nicht nach Afrika gehen, auch hier der Lagberg ist genauso wichtig. Das ist Mission. Unsere Mission. Und wenn du noch nicht dabei bist in dieser Mission, wenn du noch nicht dein Leben Jesus gegeben hast, ich lade dich ein, werde Teil dieser Mission. Der erste Schritt ist tatsächlich, Jesus sein Leben geben und anzufangen, den ersten Schritt auf diesem Weg zu gehen. Und dann häng dich rein danach, dann häng dich rein und folge ihm nach. Und leiste den Beitrag, damit diese Mission erfüllt wird, dass Menschen zum ewigen Leben kommen und du auch. Du auch. Du kommst nur zum ewigen Leben, wenn du auf diesem Wege bist. Anders wird es nicht gehen. Also ich lade dich ein dazu. Und wenn du das tun willst, dann bete gleich einfach mit. Ich bete von hier vorne und du betest einfach leise mit. Und nach dem Gottesdienst sprich gerne uns an. Diejenigen, die ein Namensschild haben, die kannst du alle ansprechen. Und wir geben dir dann noch ein Geschenk. Und dann darfst du auch noch Fragen loswerden und wir erklären dir nochmal, was das passiert ist. Amen. Und jetzt bete ich. Lieber Herr Jesus, ich habe erkannt, dass du für mich gestorben bist, damit ich wieder mit Gott versöhnt werden kann. Bitte vergib du mir meine Schuld. Reinige du mich von aller Ungerechtigkeit. Und mach du mich zu einem Kind Gottes. Und da will ich dir folgen und den Auftrag, an diesem Auftrag mitarbeiten, den du uns gegeben hast. Amen. Ich danke dir für deine Rettung. Ich danke dir, dass du in meinem Leben regierst. Und ich danke dir dafür, dass ich Teil deiner Mission sein darf. Amen. Amen. Amen.